Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 4. Juni 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Es ist der Dienstag und die zweite Woche der Session. Und wir haben wirklich, das muss man jetzt einfach mal deutlich sagen, eine richtig erfreuliche Nachricht aus dem Ständerat. Gestern Abend ist das passiert. Dominik, um was geht's?
Genau, gestern Montag gegen Schluss zwei wichtige Entscheidungen im Ständerat. Einerseits ist der Ukraine-Armee-Deal, der sogenannte Kuhhandel, wo man hätte wollen 16 Milliarden an der Schuldenbremse vorbeischmuggeln. Der ist gescheitert, sehr deutlich. Die beiden Frauen, Andrea Gmür, Luzerner Ständerätin von der Mitte, und Marianne Binder, Aargauer Ständerätin von der Mitte, sind überhaupt nicht durchgekommen damit. Es war auch noch, also Marianne Binder hat auch noch ein Knusch gehabt mit ihrem Referat, das sie halten wollte. Es ist ein bisschen, irgendwie ein bisschen von der Rolle gefallen. Kann passieren natürlich, aber das ist klar gescheitert. An den Männern, auch an den Männern in der Mitte, die das überhaupt nicht wollen. Die Gegner haben einen Dammbruch von der Schuldenbremse befürchtet und darum ist das weg gewesen. Und dann aber noch eine weitere Geschichte. Bei der Armeebotschaft einen Antrag vom jungen Glarner, FDP, Ständerat Benjamin Müllemann, der 4 Milliarden mehr für die Armee beantragt hat. Und, das ist ganz speziell, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, nicht nur will Geld ausgeben, er hat auch gesagt, wo man es reinholen soll. Das ist der grosse, wir haben ihn auch zum Held des Tages gemacht, ich tue es unten verlinken. Weil er wirklich, woher man soll es holen, nämlich aus der Entwicklungszusammenarbeit, aus der Bundesverwaltung, aus der Landwirtschaft, aus der Bildung und Forschung. Das sind jetzt zwar nur Richtwerte, die man dem Bundesrat mitgeben will, aber das Parlament hat damit auch Verantwortung übernommen.
Genau, also da muss man wirklich noch einmal rausstreichen. Held des Tages. Hört zu, Benjamin Müllemann aus Glarus. Ein richtig guter Freisinniger, der endlich wieder einmal so stimmt und das macht, was dem Freisinn gut tut und wofür der Freisinn Gopfen, Deckel seit 1830 etwa, steht für eine starke Schweiz. Das ist wirklich wichtig. Das Land kann man nur weiter retten, wenn man Sachen verteidigen kann. Und deshalb ist es absolut unumgänglich, dass man die Armee stärkt, sofort stärkt, mit viel Geld stärkt, noch mehr Geld rein tut und vor allem aufhört mit so blöden Ablasszahlungen in die dritte Welt, die eigentlich gar nicht in die dritte Welt ankommen, sondern in Bern, in den schönen, gediegenen Offices von unseren NGOs und von unseren Hilfswerken und so weiter. Das ist ein Schlag ins Wasser. Einfach, dass ihr es mal seht, China, wo eine unglaubliche Aufholjagd wirtschaftlich angebracht hat, hat praktisch keine Entwicklungshilfe bekommen aus dem Westen. Und Afrika, wo man abfüllt mit Geld seit dem Zweiten Weltkrieg, ist niemand. Entwicklungshilfe funktioniert nicht. Und es gibt sehr wichtige afrikanische Entwicklungsökonomen, die sagen, hört auf mit dem Geld, es macht uns nur korrupt und lahm. Also von dem her, Benjamin Müllemann, ein grosser Held.
Aber jetzt vielleicht noch ein Wort zu seinem Votum, oder? Weil das war sehr überlegt gewesen, sehr auch sachlich, richtig ständerätlich. Und, aber lustig ist, wie die Nationalräte auf der anderen Seite reagiert haben heute Morgen. Schock bei den Linksgrünen. Kann man doch nicht machen. Grosser Skandal. Wir werden noch ganz viel, bin ich überzeugt, irgendwelche Gastbeiträge beim Tagesanzeiger lesen, die da die Hände verrühren. Sogar in der Mitte. Ja, das geht überhaupt nicht und so. Und irgendwie so, und der Ständerat sieht doch sonst Chambre de Réflexion. Dabei hat er genau bei diesem Entscheid ja etwas gemacht, wo klar bei der Abstimmung über die 13. AV-Rente zum Ausdruck gekommen ist. Schicken nicht immer Geld ins Ausland, machen mal etwas für uns. Also die Ständeräte sind viel näher bei den Leuten als die Nationalräte, die jetzt die Hände verrühren.
Genau, und du hast es völlig richtig geschildert, oder? Für alle bürgerlichen Politiker, die wirklich eine bürgerliche Politik machen wollen, gibt es keinen besseren Bullshit-Detektor als den Tagesanzeiger. Ihr müsst einfach immer das Gegenteil von dem machen, was der Tagesanzeiger sagt.
Genau.
Und ihr müsst immer das Gegenteil von dem machen, was sie nachher kritisieren. Wirklich. Wenn der Tagesanzeiger ausruft und sagt, die bürgerliche Politik eben, ist falsch, ja, dann haben er genau das Richtige gemacht, weil das ist eine linke Zeitung. Und es ist okay, wenn das eine linke Zeitung ist, aber es ist nicht unsere Zeitung. Merkt das endlich. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das merkt. Und das Zweite, vielleicht jetzt noch schnell zum Kuhhandel selber, oder? Wenn man jetzt so ein bisschen in deine Reihen hineingeht, also erstens aus meiner Sicht ein Fiasko für die zwei Frauen, also ein riesen Fiasko, ihre Dinosaurier in der Fraktion oder in der Gruppe, wie das heisst im Ständerat, haben überhaupt nicht mitgemacht, haben sie da völlig kalt ins Messer laufen lassen, muss man also auch sagen, oder? Ich meine, die zwei Frauen haben sich extrem exponiert und so weiter. Und das Zweite, du hast mir das ein bisschen erzählt, die Vermutung ist natürlich, dass dort Viola Amherd ein bisschen mitgemischelt hat. Was kannst du dazu sagen?
Ja, ich kann es nicht beweisen. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand, der Bern einfach hört. Wir wissen, dass die Bundesverwaltung ganz heftig Bern einfach hört. Ihr habt ja meine Handynummern alle. Läutet mir an, erzählt mir das. Nein, es ist einfach sehr viele Leute, aber niemand, der jetzt wahnsinnig nahe ist, sagt, dass die ganze Geschichte im Vorzimmer von der Viola Amherd entwickelt worden ist, weil, und das ist ja, wie soll ich sagen, das Ironische oder das Tragische, es hat etwas von einer griechischen Tragödie. Du erinnerst dich, im letzten Dezember war es ja die Mitte gewesen, wo der Finanzentscheid sabotiert hat, um der Armee bis 2030 genug Geld zu geben. Es ist also ums Aufwischen, es ist eine Aufwischarbeit von einem Parteifehler gewesen. Auch Viola Amherd hat sich, glaube ich, zu wenig engagiert damals und hat es einfach so ein bisschen schleifen lassen. Dann ist das in die Hose, jetzt hat man es probiert zu korrigieren und es ist gerade nochmal in die Hose.
Genau, es ist aber immerhin korrigiert worden. Also aus Sicht von der Verteidigungsministerin ist das eigentlich, sollte das eigentlich ein guter Entscheid sein, der gestern gefallen ist, aber sie ist sicher nicht zufrieden. Weil, warum?
Ja, weil sie natürlich, sie hat wollte ein Päckchen machen oder mit links, auch weil sie das Gefühl hatte, das kommt dann sicherer durch. Das ist, kann man so sagen, weil das, was gestern beschlossen worden ist, das ist nicht sicher, dass das so durchkommt.
Vielleicht noch Nationalrat, oder meinst du?
Ja, genau. Aber es gibt auch andere Stimmen, die sagen, weißt du, da geht es dann wirklich um Budgetbeschlüsse, oder? Und es gibt ja, wie immer in der Schweiz, die Schönheit von unserem politischen System liegt in den Institutionen. Und beim Budget gibt es, die Regeln kennst du sicher auch noch, die Regeln, wenn die beiden Räte sich nicht einigen, dann gilt der tiefere Betrag. Das heisst, wenn die Befürworter vom Antrag Mühlemann, wenn die einfach durchheben und die Kürzungen bei der Entwicklungshilfe, bei den anderen Sachen beschliessen, dann können sie sich durchsetzen, auch wenn der Nationalrat nicht zustimmt. Das ist das eine. Das andere, was noch heute sehr zu reden gegeben hat, das war der Auftritt von der Viola Amherd im Ständerat gestern. Also, sie hat ja verloren im Bundesrat, hat dort kein Okay bekommen, um da Werbung machen dafür. Und sie hat sich so kurz gehalten, dass der ganze Rat, ja, vielleicht nicht der ganze, aber viele den Kopf geschüttelt haben über die eigentlich unkollegiale Art und Weise. Sie hat die Position vom Bundesrat einfach erzählt, dass man da gegen den Kuhhandel ist, aber sehr schmallippig, sehr beleidigt auch. Und das ist eigentlich, wenn du denkst, dass sie Bundespräsidentin ist, prima inter pares, ist das eigentlich ein kleiner Skandal. Stell dir vor, das wäre der Christoph Blocher.
Ja, und es hat natürlich die Fälle durchaus gegeben, wo der Christoph Blocher, also vor allem jetzt in der Arena, hat man es einmal gemerkt, eben nicht mit der grössten Leidenschaft etwas verteidigt hat. Aber das ist ja beim Blocher natürlich auch viel mehr aufgefallen, weil der immer politisiert hat auf eine Art, dass man gewusst hat, was er eigentlich meint. Und Viola Amherd gehört ja eher zu den Sorten von den Politikern, wo A, B, C, D und E und F und G und H sagen und am Schluss Z. Also es ist ja sowieso nicht jemand, der wirklich auftritt, sehr pointiert. Aber es zeigt ein bisschen eben auch wieder den Double Standard, genau wie du gesagt hast. Wenn ein SVP-Bundesrat sich das erlaubt hätte, riesen Geschrei beim Cedric Wermuth und bei der Matthäa Meier, die würden jetzt Staatskrisen ausrufen. Bei der Viola Amherd, die natürlich eine verkappte Verbündete ist, ja, da sagt man natürlich gar nichts. Aber vielleicht jetzt noch eine schnell in der Sache, oder? Jetzt, wenn wir da mehr anschauen. Also, meiner Meinung nach hat man jetzt schon ein bisschen das Gefühl, der 20er ist runtergefallen. Also eben, du hast es gesagt, oder? Im letzten Herbst hat das noch nicht gelangt. Jetzt hat man wirklich das Gefühl, und ich glaube, es hat auch zu tun mit der Lage in der Ukraine, oder? Die Leute merken langsam, dort geht es um die Wurst und was läuft weiter. Also ich glaube, der Ständerat zumindest ist langsam in dieser neuen Epoche angekommen.
Ja, das denke ich auch. Aber im Ständerat war das schon im letzten Jahr so gewesen. Das Problem ist der Nationalrat. Und das Problem ist am Schluss, wie vieles in der Schweiz, ein finanzpolitisches Problem. Also woher nehmen, wenn nicht stehlen? Also stehlen, Schulden machen oder Steuern erhöhen, oder? Und darum ist eben der Antrag Mühlemann so gut gewesen, weil er gesagt hat, ausdrücklich in seiner Ansprache, ich habe sie unten verlinkt, die zwei Sachen machen wir nicht, sondern wir schauen mit dem Geld, das wir haben. Wie eine gute alte Hausfrau, wo einfach sagt, wir geben nur das Haus, das wir haben und nicht mehr. Wir haben eh bald einen Bundeshaushalt von 90 Milliarden. Da wird man wohl noch das Geld zusammenbringen. Das ist so die Message von gestern Abend. Und das ist auch eine Message an Karin Keller-Sutter. Ich hoffe, dass sie den Ball aufnimmt und sich zusammenhockt. Wir werden jetzt überall sehen, also offenbar der Bauernpräsident Ritter ist schon am Weibeln. Ja, die Landwirtschaft dann gar nicht. Nein, man kann überall ein bisschen sparen. Und ich glaube wirklich auch, dass die SVP auch muss schauen muss, dass die Bauern da auch vielleicht ein bisschen etwas machen. Ich habe mit jemandem geredet, der gesagt hat, es würde ja bei den Bauern nur schon lange, wenn man die Bürokratie vereinfachen würde. Oder die 1500 Formulare zusammenstreichen auf 3 Formulare, dann brauchst du statt 1500 Beamte ja nur noch 3, die durchlesen.
Also ich finde, das ist eine absolute Aufforderung an Marcel Dettling, jetzt sofort ein Sparprogramm für die Landwirtschaft auflegen. Ich glaube, die SVP würde wahnsinnig Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn sie jetzt wirklich gerade Broschüren rausbringen, 10 Seiten und genau zeigen würden, welche Beamten kann man alle entlassen. Bitte gerade mit Namen und Adressen, dass man denen das gerade mitteilen kann. Nein, das ist wirklich wahr. Wir haben in dieser Landwirtschaftspolitik eine unglaubliche sowjetische Bürokratie angehäuft, die gar nicht im Sinn kann sein von der SVP. Hört doch auf, das einfach blind zu verteidigen. Das wäre sicher ein wichtiger Schritt. Dann könnte man auch die anderen Parteien, und die sind ja, was Sparen betrifft, wirklich die grösseren Anfänger als die SVP-Leute, dann könnte man die Parteien sicher noch mehr unter Druck setzen. Aber ich würde noch schnell, wenn wir schon bei Parteien sind, oder? Letztlich muss man schon sagen, was jetzt gestern dem Kuhhandel passiert ist, zeigt ja, dass alle die Hymne, die man geschrieben hat auf die neue Mitte, oder? Wo da so wahnsinnig die Wahlen gewonnen hat. Und der Gerhard Pfister, der Zauberer, der Meister. Ich meine, da ist nicht mehr weit her. Also die Mitte bleibt eine Partei, die nämlich die CVP auch schon war, die wahnsinnig breit ist und wo eigentlich alles vorkommt, von konservativ bis links. Und sie haben immer noch eigentlich schaurig Mühe, in gewissen Fragen geschlossen zu sein. Und das Zweite, das würde ich auch noch gerne schnell anziehen, wenn es dann richtig darauf ankommt, bürgerliche Flaggen zu zeigen, ist sogar im Ständerat nicht so viel los.
Ja, das Abstimmungsprotokoll leitet da Zeugnis ab von einer in 3 Teile geteilten Gruppe von der Mitte. Also man hat eben Marianne Binder-Keller, wo der Beschluss, den Antrag von Benjamin Müllemann komplett abgelehnt hat. Man hat den Pirmin Bischof, der sich enthalten hat. Wir haben Isabelle Chasson, die es auch abgelehnt hat. Wir haben Stefan Engler, der sich enthalten hat. Daniel Fessler, stell dir vor, ein Appenzell Innerrödler, der sich nicht können durchringen konnte, ja oder nein zu sagen. Das ist ja schon verrückt. Wir haben Brigitte Häberli, die für den Kuhhandel war, aber, und wo der weg war, ist sie immerhin konsequenterweise für mehr Geld für die Armee gewesen, die für den Antrag Müllemann gestimmt hat. Wir haben auf der anderen Seite natürlich einen Beat Rieder, nicht überraschend, der für mehr Geld eingestanden ist. Das ist schon noch verrückt, wie die Partei in 3 Teile geteilt ist. Heidi Zkracken müssen wir noch erwähnen, weil man sonst meint, sie sei überhaupt keine Frau, die für mehr Geld für die Armee ist. Nein, aus dem Kanton Uri ist halt eben, weißt du, ist die gute alte Innerschweiz. Da kommt halt nur etwas Gutes raus. Genau, sie war klar dafür. Benedikt Würth aber völlig dagegen. Das ist, schau, St. Gallen ist halt einfach vorbei, Markus.
Ja, St. Gallen, da musst du mich nicht, also CVP St. Gallen ist so eine, das ist eigentlich nur eine von unseren Erzfindenparteien, genau. Unserer Familie. St. Gallen Freisinn sind wir gewesen und das ist, also CVP ist das Schlimmste gewesen, das ist schlimmer gewesen als der SP. Nein, aber noch schnell, eben, du hast es sehr gut geschildert, ich meine, die Partei ist völlig verkehrt in dieser Frage. Also die haben jetzt alles gestimmt und da vielleicht noch schnell eine Frage aufnehmen von einem Hörer von uns, der gefragt hat, Kopfendeckel, eigentlich, wie kommt das, dass ein Politiker, den wir wählen, überhaupt darf enthalten? Weil irgendwo ist das ja komisch. Also ich wähle ja einen Politiker, damit er irgendetwas vertritt. Meistens hoffentlich meine Interessen oder meine Werte. Da kann man nicht immer garantieren. Aber immerhin soll er etwas vertreten. Und es geht doch nicht, dass ein gestandener Ständerat, ich meine, also Daniel Fessler, Kopfendeckel, aus dem solidesten, konservativsten Kanton von der ganzen Welt.
Eigentlich.
Ja, nein, also ein bisschen. Gut, was ist das für ein Hösi? Was für ein Hösi aus dem Appenzellerland? Ist ja furchtbar. Aber was ist unsere Haltung? Dürfen wir enthalten oder nicht? Oder sollte man das eigentlich verbieten? Und wer es macht, kommt ins Käfig.
Die Frage kommt von Marcel, einem Hörer von Bern einfach, der auch sagt, ja, es sei immer wichtig, er tut das jeden Tag hören. Ich bin seiner Meinung. Er sagt doch, es ist in einer Demokratie zwingend, eine Stimme abzugeben und ich würde Enthaltungen verbieten. Man hat ja wohl eine Meinung, wenn man sich aufstellen lässt. Was halten Sie davon? Ja, er hat hundertprozentig recht. Du hast im Vorgespräch darauf hingewiesen, oder es gibt noch so ein bisschen, vielleicht irgendwelche schwere Gewissenskonflikte, irgendwie wirklich wahnsinnig komplizierte ethische Fragen, vielleicht eben Sterbehilfe oder irgendwie in dem Niveau. Aber ich meine, wenn es darum geht, ja oder nein zu sagen für Geld für die Armee auf Kosten von bestimmten anderen Posten im Budget, da müssen wir eigentlich erwarten. Da warte ich von jemandem, der Ständerat ist, dass er weiss, ob er den Daumen aufnimmt oder aber.
Genau, und ich meine, ich würde noch schnell erinnern, wegen der Enthaltungen, wenn es mir recht ist, hoffe, du mich richtig erinnere, aber wo die Bundesverfassung hat müssen angenommen werden, 1848 hat man ja abgestimmt in allen Kantonen, nicht in allen, aber fast allen, praktisch allen, außer Freiburg, nach einer alten Theokratie, aber sonst hat man überall schön abgestimmt, also das Volk, und dann hat man ja zum Beispiel in Luzern hat man ja einfach alle Enthaltungen zu den Ja-Stimmen gezählt.
Gut, das ist natürlich ein Skandal. Das ist
nein, das ist völlig vernünftig.
Die Elende Liberalen, nein, das ist ganz klar, das ist ein Coup, oder? Das ist ein Staatsstreich, weil es sonst nicht gelangt hat.
Nein, ich bin der Meinung, dass man jetzt Dani Fessler ist eben eigentlich ein Ja gewesen. Deshalb, man sollte es jetzt so behandeln. Man sollte, wer sich enthält, der stimmt einfach Ja. Nein, aber du hast völlig recht. Ich meine, es gibt Gewissensfragen. Früher ist das natürlich vor allem die Abtreibung gewesen. Gerade genau. Etwas, was die EVP wirklich wichtig gefunden hat. Da hat es einmal Gründe gegeben, dass man aus Gewissensfragen einfach nicht hätte können abstimmen. Aber sonst muss ich auch sagen, also wer da Kopfendeckel gewählt wird von uns für einen Sitz im Parlament, der soll seine Meinung haben und nicht einfach aus Parteidoktrin oder Parteihösitum einfach gut enthalten. Das ist ja so super feig. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Feigheit vor dem Feind, kann man vielleicht sagen. Nein, ganz ein wichtiges Thema, wo ich jetzt auch wieder mal sage, da bin ich jetzt richtig stolz auf die Schweiz. Ich bin stolz auf das Parlament. Ich bin stolz auf den Nationalrat. Ja, um was geht's?
Ja, ein Antrag von Fabian Molina. Es ist darum gegangen, die Schweiz soll sich einsetzen für die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung und die beiden, also eben auch Palästina, sogenannte Palästina, eben anerkennen als souveränen Staat. Er hat da eine ganz wirre Argumentation gebracht. Die Lösung vom Konflikt sei eben so einleuchtend wie umstritten. Und dann ich zitiere, auf dem Gebiet von Israel und Palästina gibt es Platz für zwei Völker, das israelische und palästinensische, die in Frieden und Sicherheit neben und miteinander leben. Jetzt einerseits ist das klar, das ist nicht erst seit dem 7. Oktober wissen wir, dass das nicht stimmt, aber rein faktisch. Und dann ist es auch noch lustig, es ist so eine Art völkische, schon sehr nationalistische Argumentation aus dem Maul vom Superkommunist und Superinternationalist Fabian Molina. Es hat dann sehr viele Fragen gegeben an ihn, wo ein bisschen darauf hingewiesen haben. Ich kann nicht jede führen nehmen, oder? Aber zum Beispiel der Freddy Heer hat gefragt, ob er sich eigentlich bewusst sei, oder? Dass Hamas ja gar keine Zwei-Staaten-Lösung will. Da hat er sich dann darüber gedruckt, etwas zu sagen, hat aber Terroranschläge, insbesondere Terroranschläge, hat er verurteilt. Lustig war noch, wo er dann gefragt worden ist, eben wie denn das sei, ob er will insinuieren, dass heutige Israel ein Einvölkerstaat oder können sagen, wie viele Völker im Staat Israel und wie viele Völker im aktuellen palästinensischen Autonomiegebiet leben. Das ist das Verrückte, oder? Bei den Palästinensern gibt es keine Juden mehr und es gibt ein paar Christen, aber die werden unterdrückt wie Parias, oder? Und Israel ist ein Vielvölkerstaat. Aber das sieht er natürlich nicht so. Er stellt Hamas und Israel auf die gleiche Stufe. Und er ist dann auch noch erinnert worden, das war dann der Höhepunkt von Hans-Peter Portmann, oder? Dass es ja Linke sind, die «from the river to the sea» schreien und letztlich eben nicht für Zwei-Staaten-Lösung sind, sondern für die Auslöschung von Israel. Und dann ist er empört führen, oder? Immer dann, weißt du, wenn du den Finger richtig in die Eiterbühle drückst, ist er führen, hat eine persönliche Erklärung abgegeben, das sei unter aller Sau, was er da müsse erduren und das sei ein infamer Vorwurf. Die zionistische Bewegung war in ihren Ursprüngen eine linke, eine sozialdemokratische Bewegung. Er hat es also noch so können verbrämt, historisch auffangen und hat natürlich nichts gesagt über seine Parteikollegen, die da eben gegen Israel und gegen Juden, muss man sagen, demonstrieren.
Genau, aber es zeigt auch wieder, wir haben vorher den Tagesanzeiger als Bullshit-Detector gebracht. Fabian Molina ist der Bullshit-Detector von der SP. Immer das Gegenteil sagen und meinen und machen, wo der Fabian Molina will. Dann fährt man immer gut, dann ist man sicher auf der sicheren, bürgerlichen, liberalen Seite, weil du hast es völlig richtig gesagt, ist wahrscheinlich einer der linksten Parlamentarier, die wir je hatten, kann man vielleicht auch mal so sagen, außer ein paar Leute von der PDA, aber sonst, also links, links, aussen ist er. Und das Zweite ist eben, es triggert die ganz extrem, wenn man sagt, sie sind Antisemiten oder Leute von innen sind antisemitisch unterwegs. Warum regt das die so auf? Weil sie wissen, das ist so. Ja. Und das Beste finde ich übrigens, habe ich heute auf Twitter, auf X gelesen, dass der Cedric Wermuth den Anschlag von Mannheim, wo ein Islamist, wahrscheinlich ein Islamist, einen Polizist umgebracht hat, das ist für ihn jetzt eine rechtsextreme Gewalttat.
Genau.
Weil der Islamismus ist für ihn jetzt rechtsextrem.
Klar.
Und da muss ich sagen, okay, ist für mich gleich. Man könnte die auch als rechtsextrem bezeichnen, ist ja egal. Man könnte ja auch die SP als rechtsextrem bezeichnen. Wir haben kein Problem mit dem Begriff. Aber dann ist ja eigentlich umso absurder, wenn man den Hamas als rechtsextrem, faschistische, und sie sind Islamisten, eben als rechtsextreme Gruppe da einen Staat geben will. Ja. Seit wann ist der Fabian Molina für rechtsextreme Staaten? Was ist mit dem rechtsextremen Fabian Molina passiert, dass er rechtsextreme Antisemiten du unterstützt den kleinen Neonazi. So geht es weiter mit der Sprache. Nein, man sieht ja einfach, alle die Begriffe, das sind Schimpfwörter und es bringt nichts, wenn man einfach hin und her schiebt und die ganze Zeit solche Blödsinn erzählt. Aber vielleicht noch eins Anliegen. Erstens, wenn jetzt das Parlament schon mal so deutlich sagt, dass man nicht findet, dass der Palästina als Staat jetzt zu anerkennen ist, bitte, bitte den Pascal Beriswil in New York, wo da auf unsere Kosten ein schönes Leben hat in New York, mitteilen, dass sie das im Sicherheitsrat soll erklären soll. Dass sie soll sagen, die Schweiz ist anders als Norwegen und Irland dagegen, jetzt Palästina als Staat zu anerkennen. Bitte Ignacio Cassis hören und den Auftrag geben, dieser Botschafterin, die sonst schon mehr oder weniger macht, was sie will.
Das müsste eben Ignacio Cassis machen. Er hat eine komische Rolle gehabt in dieser Debatte. Nur ganz kurz, er ist zweimal gefragt worden, wie viel Demokratie es denn im arabischen Raum gäbe. Und er hat einfach gesagt, für den arabischen Raum kann ich Ihnen keine Zahlen geben. Ich kann sagen, dass 13% der Weltbevölkerung in liberalen Demokratien leben. Das ist peinlich. Er hat nicht wollen sagen, dass es keine gute, funktionierende Demokratie gibt. Er hat das Wort nicht wollen sagen am Rednerpult vom Nationalrat.
Oder und im arabischen Raum heisst natürlich arabische Länder. Er hätte nämlich auch noch sagen, die einzigen Araber
genau.
auf der ganzen Welt, mhm. die in einer funktionierenden Demokratie als vollwertige Staatsbürger leben, die einzigen Araber, die es gibt, sind Araber, die in Israel leben, als israelische Araber. Das sind die Einzigen, die einen Rechtsstaat haben, die Einzigen, die dürfen wählen, die Einzigen, die sicher sein können, dass ihre Menschenrechte geachtet werden. Und das hätte er müssen sagen, das wäre die richtige Antwort gewesen. Aber leider hat er auch hier wieder mal versagt. Er versagt ein bisschen viel. Tut uns schaurig leid. Wir sind dafür gewesen, dass er unbedingt wiedergewählt wird. Aber jetzt sollte er uns nicht jeden Tag enttäuschen. Das wäre jetzt noch schön. Gut, gehen wir zum letzten super Thema. Ganz kurz, ja, vielleicht müssen wir das mal dann noch ein bisschen vertiefen. Aber einfach, dass wir es mal mitteilt haben. Der Nigel Farage, der absolute wilde Mann in der britischen Politik, kehrt zurück in die Politik. Dominik, was passiert?
Ja, er hat letzte Woche eigentlich noch gesagt, dass er nicht kandidiert. Jetzt hat er sich noch mal überlegt und bei einer Manifestation von der Reform UK Partei ist er auftreten und hat vor Publikum, das applaudiert hat, bekannt gegeben, jawohl, I'll stand up and fight for you, Farage tells rapturous crowd. Also, und das ist natürlich, weil ganz Großbritannien weiß, was das heißt, wenn er sagt, I will fight for you, oder? Das ist der Unterschied, wenn er das sagt oder wenn irgendwie Theresa May das sagt, oder? Darum ist es Großbritannien elektrifiziert und vor allem Tories, weil sie müssen Angst haben, dass sie nicht nur die Wahl verlieren, sondern dass sie komplett von der Bildfläche verschwinden.
Genau. Und was man wirklich kann deutlich sagen, einfach, dass die Leute, die das britische System nicht so gut kennen, erstens ist völlig klar. Labour wird jetzt gewinnen. Also das ist meiner Meinung nach, da könnt ihr jetzt, ich bin, das ist nicht gut, die Prognose, ich gebe es zu, ich sage wahnsinnig viel falsche Prognosen. Aber da bin ich jetzt also sicher, Labour hat jetzt schon gewonnen. Der nächste Premierminister wird der Keir Starmer sein. Das ist vollkommen klar, der Rishi Sunak hat keine Chance, wenn der Nigel Farage antritt, weil seine Reformpartei, Reform UK, wird sehr, sehr viele Stimmen bei den Tories holen, wird im Prinzip die konservative Stimme teilen. Jetzt ist bei den Umfragen noch nicht so schlimm. Es ist, glaube, Tories sind bei 22, Reform ist bei 11, aber das wird sich noch stark annähern. Da bin ich überzeugt. Gestern hat es schon Umfragen gegeben, wo UK, Reform UK stärker war als Tories. Aber es heisst einfach ganz sicher, dass Tories nicht gewinnen können mit dieser Konkurrenz. Und das Zweite ist natürlich, warum ist die Konkurrenz so hart? Und man hat es gestern wieder gesehen, ihr müsst das unbedingt schauen. Ich meine, der Nigel Farage hat ein Charisma. Man kann ja ihn blöd finden und so weiter. Ich finde ihn gut, weil er hat letztlich den Brexit angebracht. Mhm. Ist ganz entscheidend gewesen, aber man kann sich auch aufregen über ihn, er ist auch ab und zu aggressiv und so weiter, aber ich meine, das ist ein Charismatiker, das ist ein absoluter Vollblutpolitiker. Und wenn man nebendran die zwei Musterschüler, Keir Starmer und Rishi Sunak, erlebt, genau. Ich meine, es tut einem richtig weh. Es ist auch wie bei uns, es ist Viola Amherd versus Christoph Blocher oder Alfred Escher. Das ist so über die Währung. Und von dem her wird sehr interessant, die General Election.
Ja, und wir sind gespannt. Ich meine, er ist auch ein Freihändler, er ist auch ein Fan von der Schweiz. Und klar, er wird nicht Premierminister. Es wird noch ein harter Kampf. Wie viel denn wirklich von seiner Partei reinkommen, das ist noch offen, oder? Weil es ist in UK ja so, the winner takes it all. Also er muss in diesen Wahlkreis antreten, wo er vielleicht wirklich am meisten Stimmen machen mit seiner Bewegung. Aber es ist gut möglich, dass er ein paar Sitze macht. Und vor allem eben, das hast du richtig gesagt, er wird vor allem in vielen Wahlkreisen dafür sorgen, dass auf Platz 1 Labour wird sein.
Genau, und es ist ja, oder er tritt jetzt in Clacton an, das ist eine Stadt in Essex, und die hat mit 72%, wenn ich es richtig habe, haben die Leute dort für den Brexit gestimmt. Also er weiß schon, wo er antritt, aber selbst dort ist es sehr ein offenes Rennen. Also ob er einen Sitz macht, ist dann sicher. Weil eben das System, das Wahlsystem ist brutal in England mit dem Mehrheitswahlrecht, das wir übrigens in der Schweiz auch hatten bis 1919. Das ist sehr, sehr schwierig, da einen Sitz zu gewinnen. Aber eben der Punkt ist, die Stimmen, die er macht, fehlen nachher den Tories und am Schluss wird natürlich Labour dann können so einen Sitz machen. Also von dem her sind wir gespannt. Schauen wir, was da rauskommt. Das war es von heute am 4.6.2024. Dominik Feusi und Markus Somm, wenn euch der Journalismus gefällt, wenn ihr das wichtig findet und wenn ihr auch zu den Leuten gehört, die sich nicht entschuldigen müssen, weil sie nicht links sind, dann unterstützt den Journalismus, indem ihr uns abonniert. Nebelspalter.ch würde uns sehr freuen. Redet von uns, empfehlt uns weiter, empfehlt uns hoch bewerten. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.